Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. So offensichtlich wie selten schwanken die Regierenden zwischen Herz und Hirn. Markus Söder sagt mit Blick auf die Lockerungen im Lockdown, das Herz sagt öffnen, der Verstand sagt Vorsicht. Denn das Robert-Koch-Institut warnt auch heute wieder vor einer dritten Welle. Können da Tests die Brücke sein zwischen Herz und Hirn? Ab kommender Woche soll viel getestet werden, das verspricht Gesundheitsminister Jens Spahn. Einige Bundesländer allerdings zweifeln daran, dazu gleich mehr. Außerdem, der Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten. Und zwar, weil die Einstufung vorher öffentlich geworden ist. Warum passiert so etwas und ist die AfD damit bis zur Bundestagswahl fein raus? Dazu gleich ein Interview mit Sophie Schönberger, Professorin für öffentliches Recht. Anschließend schauen wir auf den Fahrdienst Uber und andere. Der Bundestag hat heute den Fahrdienstmarkt reformiert. Was das für Taxis bedeutet, dazu ein Interview mit Michael Oppermann, dem Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen. Und wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das erfahren Sie in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Alle Kinder und Jugendlichen sollen noch im März wieder in die Schule gehen, zumindest an einigen Tagen. Und um Corona-Infektionen schnell zu entdecken, soll viel getestet werden, nicht nur in Schulen. Einmal pro Woche soll man einen Schnelltest machen können, kostenlos, so verspricht es der Gesundheitsminister. Einige Bundesländer allerdings wissen noch immer nicht, wie viele Tests ihnen zur Verfügung stehen werden. Systematisch zu testen ist wichtig, weil die Mutationen sich schnell ausbreiten, warnt auch das Robert-Koch-Institut heute wieder. Und der Bundestag hat die epidemiologische Notlage verlängert. Gudula Geuter berichtet.
Noch vor den Osterferien soll es in Nordrhein-Westfalen für alle Schüler mindestens tageweise wieder Präsenzunterricht geben. Ab dem 15. März sollen auch die Schüler der weiterführenden Schulen abwechselnd bei halber Klassenstärke in die Schulen zurückkehren. Das teilte das Ministerium mit. Ähnlich könnte es bald auch in anderen Bundesländern aussehen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die Brandenburgerin Britta Ernst, betont, die Ressortchefs seien sich einig, dass alle Schülerinnen und Schüler noch im März zumindest zeitweise wieder zur Schule gehen sollten. Anderswo stehen auch nach den Öffnungsbeschlüssen vom Mittwoch Lockerungsperspektiven noch aus. Das gilt für Hotels und, abgesehen mancherorts von Biergärten, die Gastronomie. Im Deutschlandfunk beklagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, die DEHOGA, Ingrid Hartges.
Die Enttäuschung, die Wut und auch die Verzweiflung nehmen ohne Ende zu. Und wir haben einfach nicht den Eindruck, dass die Politik alles dafür tut, dass wirklich unsere Branche keinen Tag länger als notwendig geschlossen bleiben muss.
Ich hätte mir auch selber persönlich gewünscht, dass also im Restaurantbereich wir früher zu Öffnungen kommen, weil ich mir auch Lösungen vorstellen kann.
Antwortete ihr der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Erwin Rüttel. Man habe aber viele Interessen vereinen müssen und auf Vorsicht gesetzt. In der ARD betonte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareis.
Und ich habe dann auch die große Hoffnung, dass wir der nächsten Runde am 22. März, dass wir da auch dann in der Gastronomie und im Bereich von Hotels wesentlich größere Schritte machen. Können.
Andere bremsen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sagte in der ARD.
Also ich habe mich, wie auch einige andere, wie auch die Bundeskanzlerin, schon dafür eingesetzt, dass wir jetzt nicht überhastet vorgehen. Ich hätte mir auch einen Stufenplan vorstellen können, wo die einzelnen Schritte noch etwas langfristiger gestuft sind.
Umso wichtiger sei es, dass die Beschränkungen wirklich eingehalten würden. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht die Beschlüsse von Bund und Ländern offenbar mit gemischten Gefühlen.
Wir gehen damit an die Grenzen dessen, was aus Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes verantwortbar ist. Gleichzeitig ist nach Monaten des Lockdowns klar, keine Öffnungsschritte zu wagen, war auch kaum verantwortbar.
Und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, mahnt am Morgen in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Blick auf die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante.
Es ist absehbar, dass B.1.1.7 bald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird. Und dann, meine Damen und Herren, wird es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten.
Umso wichtiger werden die für einige Öffnungsschritte notwendigen Tests, die ab Montag mindestens einmal pro Woche kostenlos zur Verfügung stehen sollen. Der Bundesgesundheitsminister zeigte sich zuversichtlich, dass sie auch bald geliefert werden können.
Von diesen Schnelltests sind mehr als genug da, sind verfügbar, sind einfach bestellbar. Und jedes dieser Testzentren, das beauftragt wird, weiß auch, wo es sie bestellen muss. Es passiert jeden Tag in Deutschland. Zig Millionen Tests sind verfügbar. Die Hersteller sagen uns, dass ihre Lager voll sind.
Er, wie auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, räumte allerdings ein, dass es anfangs mancherorts aus logistischen Gründen zu Verzögerungen kommen könne. RKI-Präsident Wieler gestand zu, dass mit mehr Testungen auch die Zahl der Positiven und der Inzidenzwert steigen würden oder zumindest schwerer einschätzbar. Dann müsse mehr auf andere Indikatoren geachtet werden.
Gudula Geuter berichtete. Wir werden die AfD als Verdachtsfall beobachten. Genau das hat der Verfassungsschutz nicht gesagt, zumindest öffentlich. Denn er hatte sich ja zum Schweigen verpflichtet vor Gericht. Dennoch sickerte am Mittwoch durch, dass der Verfassungsschutz die AfD beobachten will. Darauf reagierte die Partei empört. Das Verwaltungsgericht Köln hat ihr formal Recht gegeben, allerdings nur vorläufig. Innenminister Horst Seehofer ist empört über den Vorgang. Volker Findhammer mit den Reaktionen.
Die Entscheidung kam überraschend und die AfD sieht sich in ihrem Vorwurf, hier werde das Bundesamt für den Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert, bestätigt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Und dass das Gericht auch noch deutlich sagt, dass durchgestochen worden ist, also sozusagen der Verfassungsschutz schuld ist, dass diese Absprache verletzt worden ist, die das Gericht mit dem Verfassungsschutz hatte, das ist ungeheuerlich,
sagte der Fraktionsvorsitzende der AfD Alexander Gauland. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte die Entscheidung mit dem Verweis begründet, dass mit dem vorzeitigen Bekanntwerden der geplanten Beobachtung der AfD durch das Bundesamt in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen werde. Und die vorliegenden Indizien, allen voran die zahlreichen Medienberichte der vergangenen Tage, würden dafür sprechen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an die im laufenden Verfahren ausgesprochene Stillhaltezusage gehalten habe und zugleich auf der anderen Seite nicht hinreichend dafür Sorge getragen habe, dass keine Informationen zu dem Verfahren nach außen dringen. Die Entscheidung spricht von einem Durchstechen von Informationen, was nicht hätte passieren dürfen. Parteichef Jörg Meuthen wies im Interview der Woche des Deutschlandfunks die Möglichkeit zurück, dass die Informationen, etwa aus der zitierten Klageschrift, aus den Reihen der AfD weitergereicht worden sein könnten.
Wir achten wirklich akribisch darauf, dass nur ein allerkleinster Personenkreis das hat. Und das wäre eine kriminelle Handlung seitens unseres Rechtsvertreters. Also das möchte ich ja noch kategorisch ausschließen.
Hintergrund des ganzen Verfahrens ist ein Antrag, in dem die AfD bereits Ende Januar eine einstweilige Anordnung gefordert hatte, die dem Verfassungsschutz die Einstufung als extremistische Bestrebung und die Beobachtung der Partei untersagen sollte. Außerdem wollte die AfD mit dem Antrag erreichen, dass der Verfassungsschutz seine Einschätzung nicht veröffentlichen darf. Dieses Verfahren ging mit einer Niederlage für die AfD einher, denn die Richter lehnten es ab, dem Verfassungsschutz sofort die Einstufung als Verdachtsfall und die Beobachtung zu verbieten. Insofern ist die heutige Entscheidung nur eine Zwischenentscheidung, die dem Amt jegliche Beobachtung der AfD untersagt, bis es zu einer Entscheidung im Hauptverfahren kommt. Eine inhaltliche Bewertung der AfD als mögliche Gefahr für die verfassungsgemäße Ordnung sei mit der nun angeordneten Aussetzung der Beobachtung nicht verbunden, sagte ein Sprecher des Kölner Verwaltungsgerichts. Wann aber über den Eilantrag entschieden wird, ist noch offen. Die AfD verbindet ihren Teilerfolg aber sogleich mit politischen Rücktrittsforderungen.
Hier hat der Verfassungsschutz selbst gegen Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen, also eine Behörde, die Verfassung schützen soll. Wir fordern den Rücktritt von Herrn Hallenbank und auch politische Konsequenzen von Herrn Seehofer.
So Co-Parteichef Tino Chrupalla. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Matthias Mittelberg hielt dagegen, die AfD sollte sich nicht zu früh freuen. Schließlich sei mit dem Beschluss des Kölner Gerichts noch keine Entscheidung darüber verbunden, ob eine Einstufung der Gesamt-AfD als Verdachtsfall rechtmäßig ist.
Volker Findhammer berichtete, der Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einordnen und beobachten. Das Kölner Verwaltungsgericht verbietet dem Verfassungsschutz außerdem, die Beobachtung und Prüfung der Partei als Verdachtsfall vor Abschluss des von der AfD dagegen angestrengten Eilverfahrens bekannt zu geben. Das Gericht hat also nicht über die politische Einordnung der Partei geurteilt, sondern über die Formalien der Prüfung. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Sophie Schönberg. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Hat das Gericht den Verfassungsschutz zu Recht abgewatscht?
Also in der Sache ist das natürlich erstmal so zu Recht ergangen. Es ist ja über die Beobachtung selber gar keine Entscheidung getroffen worden, so wie Sie auch schon gesagt haben, sondern es geht eigentlich nur darum, was passiert jetzt, bis im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine Entscheidung getroffen ist. Es ist also der einstweilige Rechtsschutz, über den jetzt entschieden worden ist. Und das Gericht hat nichts anderes gesagt, außer Hände hoch, macht bitte nichts, bis wir entschieden haben.
Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, warum scheitert der Verfassungsschutz an solchen Formalien?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also man kann sich schon da fragen, ob nicht der Verfassungsschutz mit seiner Informationspolitik ein gewisses Problem hat. Es ist ja noch nicht so lange her, dass genau das Verwaltungsgericht Köln dem Verfassungsschutz untersagt hat, die AfD als Prüffall zu bezeichnen, weil es dafür eben keine Grundlage im Gesetz gab. Auch das war etwas, was im Wesentlichen darauf gerichtet ist, eine Kommunikationsleistung nach außen zu tragen. Jetzt ist es hier so, dass das Bundesamt die Information über die Beobachtung nicht selber nach außen getragen hat, aber offensichtlich auch nicht Vorkehrungen getroffen hat, die hinreichend geeignet waren, um zu verhindern, dass das Ganze trotzdem an die Öffentlichkeit gelangt. Und das ist gerade für einen Geheimdienst natürlich ein großes Problem.
Naja, aber muss man da nicht auch den Verfassungsschutz in gewisser Weise in Schutz nehmen? Es gab ja diese Stillhaltezusage. Gleichzeitig muss der Verfassungsschutz ja auch Bundesländer und andere informieren über diese Vorgänge. Also ist das nicht auch ein bisschen unfair von dem Gericht, wenn man jetzt von einer zerstörten Vertrauensgrundlage spricht und da unterstellt, der Verfassungsschutz habe die Information absichtlich durchgestochen?
Dass der Verfassungsschutz als Ganzer das durchgestochen hat, das sagt das Gericht ja nicht. Es sagt halt nur, wir können uns offensichtlich nicht darauf verlassen, dass ihr dafür sorgt, dass diese Informationen nicht nach draußen gelangen.
Genau, aber es spricht ja schon von durchgestochen. Das ist ja durchaus ungewöhnlich.
Das ist in der Tat ungewöhnlich. Also man merkt schon eine gewisse Verärgerung des Gerichts. Das ist vollkommen richtig, weil das Gericht natürlich auch ein bisschen blöd dasteht, wenn es diesen sogenannten Hängebeschluss erstmal nicht erlässt und es dann trotzdem an die Öffentlichkeit gerät. Denn völlig klar ist ja, sobald es an die Öffentlichkeit ist, sie kriegen die Informationen nicht wieder aus der Welt. Und das ist natürlich für die Partei immer ein großer Schaden. Und wenn man jetzt mal annehmen würde, dass die Beobachtung nicht rechtmäßig wäre, dann hätten wir ein ganz großes rechtsstaatliches Problem.
Wer hätte denn eigentlich jetzt ein Interesse daran, so eine Information zu veröffentlichen, kurz vor zwei Landtagswahlen?
Da kann man jetzt viel drüber spekulieren.
Halten Sie das für möglich, dass die AfD das lanciert hat?
Auch das ist möglich. Also man kann natürlich sagen, das muss der politische Gegner gewesen sein, das ist die Erzählung der AfD tendenziell. Wenn man um die Ecke denkt, kann man auch sagen, die AfD hat es möglicherweise lanciert, um dem politischen Gegner genau das vorwerfen zu können. Dann wäre allerdings die Frage, woher die AfD diese detaillierten Informationen hat. Es kann auch einen ganz banalen Grund haben, dass es einfach Geltungsbedürfnis eines einzelnen Mitarbeiters war. Also manchmal sind die Sachen gar nicht so verschwörerisch, wie es auf den ersten Blick scheint.
Wie würden Sie das jetzt einstufen? Ist das zumindest ein kleiner Sieg für die AfD?
Kommunikativ ist das jetzt erstmal ein Sieg für die AfD, ganz klar. Sie hat vor dem Verwaltungsgericht gewonnen, aber es ist halt nur aufgeschoben. Also wie die Sache dann tatsächlich inhaltlich entschieden wird, darüber können wir jetzt noch nicht spekulieren. Aber es ist natürlich ein Baustein, der in die Erzählung der AfD passt, dass sie unfair behandelt wird, dass das Establishment sie versucht, mit fiesen Tricks klein zu halten. Und das ist natürlich sehr ärgerlich.
Der Verfassungsschutz darf jetzt erstmal nichts öffentlich bekannt geben. Dazu ist die AfD jetzt bis zur Bundestagswahl fein raus?
Das werden wir sehen. Also ob das Verwaltungsgericht wirklich bis zur Bundestagswahl brauchen wird, um im einstweiligen Rechtsschutz die Sache jetzt zu entscheiden, das wissen wir nicht. Meine Vermutung wäre, dass das Verwaltungsgericht sich schon bemühen wird, darüber vorher zu entscheiden. Aber das kann nur das Verwaltungsgericht selber mit Blick auf die eigene Geschäftsverteilung und die eigenen Fallzahlen beantworten.
Das sagt Sophie Schönberger von der Uni Düsseldorf. Und um 23.24 Uhr kommen wir zu den aktuellen Kurzmeldungen. Eine Woche nachdem sein Büro durchsucht wurde, zieht sich der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein aus der Bundespolitik zurück. Anita Fünffinger.
Georg Nüßlein zieht die Notbremse. Sein Amt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ließ er ohnehin schon ruhen, jetzt gibt er es ganz auf. Bundestagsabgeordneter will er noch bis zum Herbst bleiben, zur nächsten Bundestagswahl tritt er aber nicht mehr an. Er rechne wegen des komplexen Sachverhalts mit langen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der Sachverhalt stellt sich laut Nüßlein so dar. Er habe über seine Beratungsfirma die Lieferung von FFP2-Masken nach Deutschland aufgrund seiner langjährigen Kontakte zu einem chinesischen Anbieter möglich gemacht. Seine parlamentarische Arbeit habe damit nichts zu tun. Und es sei nicht richtig, dass die Gelder, die dafür an seine Beratungsfirma bezahlt wurden, nicht versteuert wurden. Die Staatsanwaltschaft werfe ihm vor, er habe keine Umsatzsteuer deklariert. Eine solche sei aber auch gar nicht berechnet worden, teilt die Anwaltskanzlei Nüßleins mit. Persönlich hat sich Nüßlein seit Beginn der Vorwürfe gegen ihn nicht geäußert. Er ist untergetaucht.
Kurz vor dem 10. Jahrestag des Unglücks von Fukushima gab es eine überraschende Einigung. Die Bundesregierung will Energiekonzerne für den Atomausstieg entschädigen. Christopher Jänert.
Die Bundesregierung hat sich mit den Unternehmen auf knapp 2,5 Milliarden Euro geeinigt. Konkret sind das NBW, E.ON Preußen Elektra, RWE und Vattenfall. Im Gegenzug für diese Entschädigung verzichten die Konzerne auf weitere Klagen. Die Betreiber mussten ihre älteren Atomkraftwerke nach einem Beschluss des Bundestags vor 10 Jahren nach und nach vorzeitig abschalten. Sie hätten also eigentlich noch Strom produzieren und damit Geld verdienen können. Wegen des Atomausstiegs blieben aber Restmengen offen. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor 5 Jahren entschieden, der Ausstieg an sich war in Ordnung, die Betreiber der Kraftwerke müssten aber entschädigt werden für die entgangenen Gewinne und das Geld, das sie noch in ihre Kraftwerke investiert haben. Über die Höhe gab es bis jetzt Streit. Das Umweltministerium ging ursprünglich von rund 1 Milliarde aus, jetzt sind es gut 2,5 Milliarden. Grund für den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie war vor 10 Jahren das Unglück im japanischen Fukushima. Dort waren nach einem Erdbeben große Mengen Radioaktivität in die Umwelt gelangt und deshalb gab es weltweit eine Diskussion darüber, wie sicher Atomenergie ist.
Die Steuernummer soll zu einer Art Bürgernummer werden, das hat der Bundesrat beschlossen. Björn Dahke.
In der Arbeitsagentur, beim Einwohnermeldeamt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle soll es künftig schneller gehen. Denn Basisdaten wie Namen und Geburtsdaten müssen durch die Bürger-ID nicht mehr überall neu eingetragen werden. Mehr als 50 Behörden können darauf zugreifen. Bayerns Digitalministerin Gerlach hat im Bundesrat die Vorteile der neuen Bürger-ID betont. Irrtümer und Karteileichen gehören nach Ansicht der CSU-Politikerin künftig der Vergangenheit an. Der parlamentarische Staatssekretär Krings aus dem Innenministerium wies Bedenken der Datenschützer zurück. Über ein sogenanntes Datencockpit würden die Bürger den Überblick behalten, welche Behörde welche Daten verarbeitet. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine digitale Verwaltung sei. Grüne und FDP hatten ihre Zustimmung im Bundesrat zu dem Gesetz bis zuletzt offen gelassen. Sie regieren in 12 Ländern mit. Die beiden Parteien sehen die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht die neue Bürger-ID wieder kippt. Denn das Grundgesetz verbiete es, Bürgerinnen und Bürger umfassend zu registrieren und katalogisieren. Das Gesetz liegt jetzt bei Bundespräsident Steinmeier zur Unterschrift. Danach soll es sofort in Kraft treten.
Extremistinnen und Extremisten haben in Deutschland seit dem Jahr 2010 2 Dutzend Feindeslisten veröffentlicht. Uli Haug.
Nach Kenntnis der Sicherheitsbehörden gibt es insgesamt 24 solcher Listen. Sie richten sich gegen politisch und gesellschaftlich engagierte Bürger und Organisationen. Die Bundesregierung hat keine Angaben über die Herkunft der Listen gemacht. Die Zeitung Die Welt berichtet jedoch, es solle sich um Datensätze aus dem rechts- und dem linksextremistischen Bereich handeln. Die Feindeslisten enthalten häufig Adressdaten, aber auch Informationen über persönliche Umstände oder Fotos und sind häufig mit Drohungen verbunden. Sie sollen Angst auslösen. Bislang ist die Strafbarkeit solcher Datensammlungen allerdings nicht gegeben, weshalb das Bundesjustizministerium vor kurzem eine gesetzliche Neuregelung vorgeschlagen hat. Der FDP-Abgeordnete Martens kritisiert, dass die Sicherheitsbehörden kein umfassendes Bild von der Problematik haben, obwohl die Existenz der Listen seit 2010 bekannt ist. Er fordert, den Datenaustausch zwischen Bund und Ländern deutlich zu verbessern.
In den USA soll die Nationalgarde das Kapitol weiterhin schützen. Sebastian Hesse.
Obwohl es gestern ruhig geblieben ist rund um das Kapitol, geben die Sicherheitskräfte noch keine Entwarnung. Die Polizei, die für den Schutz des Parlamentsgebäudes zuständig ist, hat die Nationalgarde gebeten, ihren Einsatz am Kapitol für weitere 2 Monate zu verlängern. Das Inlandsmilitär war am 6. Januar mobilisiert worden, um den Sturm auf das Kapitol abzuwehren. Ende kommender Woche endet der Einsatz. Jetzt wird geprüft, ob die rund 2000 Nationalgardisten 60 Tage länger vor Ort bleiben. Gestern war für die Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie ein symbolträchtiger Tag. Sie hatten kolportiert, am gestrigen 4. März würde Donald Trump ins Amt zurückkehren. Entsprechend war befürchtet worden, dass am Kapitol erneut Trump-Anhänger und Randalierer aufmarschieren könnten, was dann aber nicht geschah.
Papst Franziskus war heute als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche zu Besuch im Irak. Björn Blaschke.
Nach seiner Landung in Bagdad wurde Papst Franziskus mit einer feierlichen Zeremonie begrüßt. In der VIP-Lounge des Flughafens empfing ihn der irakische Regierungschef Mustafa al-Kazimi. Im Präsidentenpalast in Bagdad wird Papst Franziskus als Oberhaupt des Vatikanstaates seinen Kollegen Barham Saleh treffen und anschließend weitere Politiker, Diplomaten und Vertreter der Zivilgesellschaft. Mit seiner Reise, der ersten seit 2019, will der Papst eine Botschaft der Geschwisterlichkeit überbringen und des Friedens. Dabei sind die Sicherheitsvorkehrungen enorm. Im ganzen Land gilt seit heute eine 24-stündige Ausgangssperre. Die Grenzen zwischen den Provinzen des Landes sind abgeriegelt, bis der Papst am Montag wieder abreist. Zu groß ist die Angst davor, dass Franziskus im Irak Ziel eines Anschlages werden könnte. Offiziell allerdings werden für diese Maßnahmen die steigenden Corona-Zahlen genannt. Die christlichen Familien, die zur Begrüßung des Papstes in Bussen zum Flughafen transportiert wurden, waren handverlesen und zuvor auf Corona getestet. Das gilt auch für die Gäste, die in den kommenden Tagen an interreligiösen Veranstaltungen, Gebeten und Messen des Papstes teilnehmen wollen, zum Beispiel in Ur, Erbil oder der einstigen IS-Hochburg Mosul.
Und damit kommen wir zur Börse. Der Dow Jones steht bei 31.496. Und was der Aktienmarkt heute noch so getan hat, das sagt Jan Plate.
Die Nachricht des Abends ist wohl, dass sich die EU und die USA im jahrelangen Streit um Subventionen für Flugzeugbauer darauf geeinigt haben, die gegenseitigen Strafzölle auszusetzen. Als Symbol für einen Neustart der transatlantischen Beziehungen sollen die Aufschläge zunächst für 4 Monate ausgesetzt werden, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Abend mitgeteilt hat. Darauf habe sie sich mit US-Präsident Joe Biden verständigt. Und das ist bei Aktionären des Flugzeugbauers Airbus gut angekommen. Im abendlichen Handel hat es den Airbus-Aktien rund 2% nach oben geholfen. Womit insgesamt eine stürmische und wechselhafte Woche zu Ende gegangen ist. Zunächst hatte der DAX ein neues Rekordhoch erreicht bei fast 14.200 Punkten. Doch Anleger plagen auch Sorgen, dass die Wirtschaft durch die niedrigen Zinsen der Notenbanken heiß läuft und die Notenbanken den Geldhahn etwas zudrehen. So werden erfreuliche US-Arbeitsmarktdaten als Konjunkturerholung gesehen, aber auch etwas skeptisch betrachtet. Der DAX hat den heutigen Tag mit einem Minus von 1% beendet bei 13.921 Punkten. Allerdings hat der DAX über die Woche mit der Hoffnung auf Impferfolge 1% zugelegt. Spannend wird in der nächsten Woche die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Mit Zinsveränderungen wird nicht gerechnet, aber Investoren werden genau hinhören, was EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu sagen hat.
Fahrdienstanbieter wie Uber oder Freenow bekommen bei Taxidiensten mehr Freiheiten. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Das Ziel des Personenbeförderungsgesetzes ist es, mehr digitale Angebote auf Anforderung möglich zu machen. Ann-Kathrin Büsker.
Schon jetzt ist der Mobilitätssektor in Deutschland vielfältiger geworden. Uber gehört wohl zu den bekanntesten Unternehmen. Am Markt probieren sich aber gerade viele Anbieter aus, die zum Beispiel Pooling-Modelle anbieten. In Berlin haben die Verkehrsbetriebe mit dem Berlkönig eine Art Sammeltaxi. Fahrgäste können auf Bestellung an bestimmten Punkten zu- oder aussteigen. Allerdings fehlt für solche Modelle bisher die bundeseinheitliche Rechtsgrundlage. Das soll mit der Reform des Bundesbeförderungsrechts nun geändert werden, auch um Planungssicherheit für die Anbieter zu schaffen. So werden die neuen Verkehrsformen Linienbedarfsverkehr und gebündelter Bedarfsverkehr eingeführt. Die Forderungen aus den Branchen, die vielen politischen Interessen übereinzubringen, war ein Projekt, das mehrere Jahre in Anspruch genommen hat, erklärt Alois Rainer, verkehrspolitischer Sprecher der Union.
Eine von Bundesminister Scheuer eingerichtete überparteiliche Findungskommission wurde eingerichtet. Diese Kommission hat über ein Jahr getagt und gute Ergebnisse geliefert. Es wurden zahlreiche Gespräche geführt, Experten gehört. Es wurde leidenschaftlich und gut diskutiert, noch bis zuletzt.
Dennoch gab es heute zahlreiche Anträge aus den Fraktionen von AfD, FDP und der Linkspartei. Sie stimmten gegen die Reform. Grundsätzliches Ziel der Änderungen ist weniger motorisierter Individualverkehr in Städten und urbanen Ballungsräumen, also ein Beitrag zum Klimaschutz. Aber auch eine bessere Anbindung ländlicher Räume durch flexible Angebote. Der Bedarf der Menschen soll im Mittelpunkt stehen, Kommunen sollen entsprechende Steuerungsmöglichkeiten bekommen, um öffentlichen Nahverkehr und neue Angebote aufeinander abzustimmen. Sabine Leidig, Verkehrspolitikerin der Linken, beklagt, dass die Reform genau dies nicht erreiche.
Denn sie setzen auf Markt vor Daseinsvorsorge.
Neue Anbieter konzentrierten sich vor allem auf städtische Bereiche, weil sie hier Gewinne machen könnten.
Genau da kann auch der öffentliche Nahverkehr mit Gewinn fahren. Aber in den dünn besiedelten ländlichen Regionen, wo großer Bedarf besteht, lassen sich die Privaten ja nicht blicken. Solche Rosinenpickerei-Modelle schließen Sie nicht aus mit dem Gesetz.
Die Reform passt außerdem Regelungen zum Taxi- und Mietwagenverkehr an. Hierdurch soll das Taxigewerbe geschützt werden, aber gleichzeitig ein sicherer Rahmen für Fahrdienstleister geschaffen werden. Hier drängte der Fahrdienstleister Uber im Vorfeld auf eine Abschaffung der Rückkehrpflicht für auftragslose Mietwagen, da dies zu zahlreichen Leerfahrten und damit zu unnötigen Emissionen führe. Die Rückkehrpflicht wird jedoch bleiben, allerdings soll es die Möglichkeit geben, weitere Abstellorte zu definieren. Aus Sicht von FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst eine unsinnige Regelung.
Das ist ökonomisch unsinnig, weil der Verbraucher dann nämlich für den doppelten Weg zahlt, obwohl er nur eine Strecke fährt. Und es ist ökologisch unsinnig, liebe Grüne.
Stefan Gelbhaar, Verkehrspolitiker der Grünen, verteidigte dies.
Das Taxigewerbe wird mit diesem Kompromiss bestehen. Die Taxitarife, die werden flexibler. Die Rückfahrpflicht für die Mietwagen bleibt. Auf unseren Druck hin können Mietwagenangebote wie Uber strenger reguliert werden. Plattformen müssen sich jetzt wie alle anderen auch eine Genehmigung holen und das ist gut so.
Für Mietwagen gilt außerdem weiterhin, dass sie nur auf Bestellung fahren dürfen. Der Wink- und Wartemarkt, also das spontane Mitnehmen lassen vom Wegesrand, bleibt Taxis überlassen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete, der Bundestag hat also eine Rechtsgrundlage geschaffen für digitale Fahrtenvermittler und Shuttle-Dienste. Und besonders umkämpft war ein Ausgleich zwischen den klassischen Taxis und neuen Fahrdienstvermittlern wie eben Uber. Für deren Wagen bleibt eine sogenannte Rückkehrpflicht. Sie müssen also nach einer Kundenfahrt erst zum Betriebssitz zurück und dürfen, anders als Taxi, nicht an der Straße warten oder sich heranwinken lassen. Darüber kann ich sprechen mit Michael Oppermann. Er ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Rode.
Einige Taxifahrer haben ja in den vergangenen Tagen gegen diese Gesetzesänderung demonstriert. Sind Sie jetzt enttäuscht?
Enttäuscht sind wir nicht, weil ja nichts jetzt überraschend da reingekommen ist, was uns jetzt irgendwie auf die Füße fällt. Das Gesetz wurde im Gegenteil in den letzten Zügen nochmal verbessert. Wirklich zufrieden sind wir aber auch nicht.
Warum nicht?
Wir hätten uns eine stärkere Abgrenzung gewünscht. Mehr Ketten für Uber, Uber stärker an die Ketten zu legen und ähnliche Player, weil wir schon die Sorge haben, dass zunächst das Taxigewerbe hier unter die Räder kommen kann und perspektivisch dann auch die Mobilitätsversorgung der Bevölkerung.
Man könnte aber sagen, die kommen ja durchaus auch an die Ketten jetzt. Also wenn man an die Rückkehrpflicht denkt, da sagen ja schon einige, das ist hochproblematisch, dass man immer wieder zurückfahren muss und eben nicht wie ein klassisches Taxi rumfahren kann und warten kann, oder? Also ist das nicht für Sie eigentlich ein Riesengewinn?
Die Rückkehrpflicht gibt es bislang auch schon. Insofern ist es kein Gewinn, sondern ein Festhalten an dem, was bislang auch schon geltende Regelung ist. Für Taxis gibt es übrigens auch eine Art Rückkehrpflicht. Die müssen auf ihre Taxihaltepunkte fahren. Die dürfen also auch nicht wild kreisen durch die Innenstadt fahren und einfach auf Kunden warten, sondern müssen an die Taxihaltepunkte. Die Regelung ist vernünftig und richtig, um die Verkehrsform Taxi und Mietwagen oder Chauffeursdienste voneinander abzugrenzen. Und wir sind sehr froh, dass die im Grundsatz erhalten bleibt. Es wird da einige kleine Ausnahmen geben können. Aber das ist gut, dass im Grundsatz diese Rückkehrpflicht erstmal beibehalten wurde. Denn sie schützt unsere Innenstädte vor dem Kundensuchverkehr dieser Fahrdienste. Also wenn die Fahrdienste dann kreisend durch die Innenstädte fahren, dann verstopfen sie die Straßen. Wir kennen das unter dem Begriff Uber-Stau aus Städten wie New York oder London.
Aber man muss sich ja schon fragen, warum braucht man überhaupt diese Abgrenzung? Ist das nicht ein Anachronismus? Das wurde heute ja im Bundestag dann auch so gesagt.
Die Abgrenzung brauchen wir, weil das Taxi bestimmte öffentliche Aufgaben erfüllt. Das Taxi ist Daseinsvorsorge. Das muss jeden fahren, das fährt zu festen Tarifen und das muss auch immer bereit sein zu fahren. Und das sind sogenannte ÖPNV-Pflichten, also aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Und wenn man diese Pflichten nicht haben möchte, dann geht man in das Marktsegment Mietwagen. Und damit aber genug Unternehmen bereit sind, diese Pflichten zu erfüllen, braucht es eben genau diese Marktabgrenzung und dazu dient auch die Rückkehrpflicht.
Aber Mobilität, muss man ja sagen, ändert sich. Wir sehen das. Müssen Sie da nicht eigentlich auch mit der Veränderung mitgehen?
Mobilität ändert sich. Wir sehen das. Wir begrüßen das auch. Wir sehen uns auch ganz klar als Teil der Mobilitätswende. Denn stellen Sie sich vor, immer mehr Menschen wollen auf das eigene Auto verzichten und überlegen sich, wie organisiere ich das mit Fahrrad, mit Bus, mit Bahn. Und dann ist es aber gut, noch eine Mobilitätsversicherung in der Hinterhand zu haben. Einen Dienst, der immer fährt, der einen im Zweifel sozusagen wieder rausholt, wenn man irgendwo gestrandet ist. Und genau diese Funktion erfüllt das Taxi zu verlässlichen Preisen. Wenn Sie nachts um 3 gestrandet sind und dann hoffen, ein Uber zu bekommen, dann kann das gut gehen, muss aber nicht, denn Uber kann dann die Preise machen, wie es will. Und Sie sind ja sehr ausgeliefert in dieser Situation. Das ist beim Taxi anders und das ist auch gut so. Und aus meiner Sicht, wenn wir das Taxi nicht hätten, heute müssten wir es erfinden, um Mobilitätswende zu gestalten.
Andererseits muss man ja auch sagen, die Taxilizenzen sind weiterhin sehr, sehr teuer. Bei Uber ist das ganz anders geregelt. Also haben Sie nicht da letztlich dann das schwächere Geschäftsmodell?
Es ist nicht nur eine Frage des Geschäftsmodells. Ich sagte es schon, Taxi ist Teil der Daseinsvorsorge. Man muss das klar sagen. Also was Uber betreibt, ist Rosinenpickerei. Das heißt, sie optimieren das Geschäftsmodell nach wirtschaftlichen Kriterien. Taxis machen das nicht und dürfen das auch nicht. Wir bleiben aber der Überzeugung, sie sollten das auch nicht tun, weil Mobilität ein öffentlicher Auftrag ist, Zugang zur Mobilität ein Grundrecht ist. Und da muss man ein bisschen weiterdenken. Mobilitätspolitik ist immer auch Angebotspolitik. Baue ich Straßen, kriege ich Autos und so weiter. Wenn ich billige Mobilität im kleinen Pkw in Innenstädten haben möchte, dann ist Türe auf für Uber das Richtige. Wenn ich eigentlich auf Bus, Bahn, ÖPNV setze und Taxi als Ergänzung, dann muss ich das Taxi eben auch schützen.
Wie sieht das denn jetzt aus konkret für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Gewinnen die oder verlieren die durch diese Reform?
Für die Verbraucher ändert sich ein bisschen was, aber gar nicht so ganz viel. Das kommt ein bisschen darauf an, wie das in den einzelnen Städten umgesetzt wird. Da hat der Bundesgesetzgeber gesagt, er schafft den Städten Gestaltungsspielräume. Beispielsweise kann der Taxitarif in Zukunft ein bisschen flexibler werden innerhalb eines Korridors, wenn eine Stadt das zulassen möchte. Das heißt, Taxifahren könnte punktuell auch mal billiger werden oder wenn ich früher buche, habe ich irgendeinen Rabatt oder solche Sachen. Insofern wird das durchaus interessanter.
Ansonsten aber es könnte auch teurer werden, also tatsächlich auch eine Flexibilität wie bei Uber, je nach Nachfrage?
Es kann nicht in der Form teurer werden, dass wenn ich in ein Taxi heranwinke oder einsteige, dann wird weiter ein fester Tarif gelten. Insofern ist da ein klarer Deckel nach oben gemacht und wie gesagt, die Städte gestalten das. Und das Zweite, was glaube ich ganz wichtig ist an der Novelle, wir kriegen einen klaren Rechtsrahmen für Pooling-Verkehre, also wo mehrere Menschen gemeinsam ein Fahrzeug nutzen. Und das ist erstmal ein zusätzliches Angebot für die Kundinnen und Kunden.
So, Michael Oppermann vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Noch schnell die Kinder von der Kita abholen und mal eben einkaufen, das kann jeder. Häufig machen es aber die Frauen und nicht die Männer in heterosexuellen Beziehungen. Gerade während der Corona-Pandemie erledigen vor allem Frauen die Care-Arbeit. Das sagt auch eine Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Die Pandemie darf nicht zu einer Rolle rückwärts in der Gleichberechtigung führen, warnten heute einige im Bundestag, und zwar bei der Debatte zum Internationalen Frauentag. Stefan Detjen berichtet.
Ein Parlament mit einem Tiefstand von weniger als einem Drittel, nämlich 31% weiblicher Abgeordneter, diskutiert zum Internationalen Frauentag. Selbstbewusst, kämpferisch und kontrovers.
Ich will,
dass die 2020er Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden,
ruft Claudia Mast von der SPD. Guido Jensen aus der FDP-Fraktion sieht schon die lebendigen Beweise dafür, dass Frauen weltweit in Politik und Gesellschaft auf dem Vormarsch sind.
Mit Kamala Harris gibt es erstmals eine Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikova, die haben einem Diktator vor Augen geführt, was es heißt, wenn man Kontrahentinnen unterschätzt und den Willen einer Zivilgesellschaft in Belarus für Freiheit zu kämpfen.
Das ganze Spektrum von Themen und Positionen zur Politik für Frauen, Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit kommt zur Sprache. Manche historische Kämpfe der Frauenbewegung sind noch nicht ausgefochten. Cornelia Möhring von der Linken.
Solange Ärztinnen nicht selber über ihre medizinischen Leistungen informieren dürfen, solange Frauen nicht das Recht haben, über den Abbruch oder die Austragung einer Schwangerschaft selber zu entscheiden, wird es keine wirkliche Gleichstellung geben. Der 219a und der 218 müssen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden.
Annette Wiedmann-Mautz, Migrations- und Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und Vorsitzende der CDU-Frauenunion, setzt ein anderes Thema auf die Agenda.
Wir wollen Prostituierte besser schützen, Zwangsprostitution gezielt bekämpfen und effektive Ausstiegsangebote machen. Und dafür haben wir konkrete Vorschläge erarbeitet.
Extreme Gegensätze in den politischen Positionen der Frauen werden in den Reden der AfD-Abgeordneten hörbar. Nicole Höchst von der Rechtsopposition ruft zum Kampf gegen Quoten und Gleichstellungsregelungen auf.
Neue, werte, konservative Frauenrechtlerinnen braucht das Land. Sie treten ein mit allem, was sie haben, für das Frauenrecht, nicht ständig mit Männern konkurrieren zu müssen und die Wahlfreiheit zu haben, ob sie erwerbstätig und oder Hausfrau und Mutter sein wollen.
Dagegen Ulle Schaufs von den Grünen.
Und dazu gehört konsequentes Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting und wie wir es in unserem grünen Antrag geschlechtergerecht aus der Corona-Krise schon lange gefordert haben. Wie das konkret aussehen kann, zeigt die neue Biden-Harris-Administration. Das Weiße Haus macht Gleichstellung jetzt zur Chefsache und schafft einen Gender Policy Council.
Den Kolleginnen von der SPD wird von der grünen Politikerin vorgeworfen, Probleme nur zu erkennen, nicht aber zu lösen. Familienministerin Franziska Giffey von der SPD hält dagegen.
Wissen Sie, wir müssen doch auch mal sehen, wie viel geschehen ist. Und wir arbeiten an diesem Weg weiter.
Neben Außenminister Heiko Maas, der an die internationale Dimension des Frauentages erinnert, ist Markus Weinberg der einzige Mann, der in dieser Debatte ans Rednerpult tritt. Applaus auch von den Grünen bekommt der CDU-Abgeordnete, als er sich für die Quotenregelung in Unternehmensvorständen ausspricht und von Männergesprächen berichtet.
Ich kann mich erinnern, als wir darüber diskutiert haben, Frauen in Aufsichtsräten, da wurde mir gesagt, aber Herr Weinberg, in der Stahlindustrie, das sind alles Stahlbauer, das können nur Männer, das können doch keine Frauen sein. Und dann guckt man sich mal an im Aufsichtsrat, was haben denn diese Männer für einen Beruf? Das waren Juristen und kennen nichts anderes. Und deswegen muss man auch mit diesem Mythos der Branche mal aufräumen.
Der Internationale Frauentag ist am kommenden Montag. Ein historisches Datum, aber auch heute an das Rednerinnen der Linken erinnern. Vor 150 Jahren, am 8. März 1871, wurde die Sozialistin und Vorkämpferin der europäischen Arbeiterbewegung Rosa Luxemburg geboren.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Stefan Detjen. Einmal im Jahr tagt in Peking das chinesische Parlament, der Nationale Volkskongress, und zwar ganze 10 Tage lang. Heute ist es losgegangen und der Premierminister versprach, dass es mit China weiter bergauf gehen wird, vor allem wegen des Technologiesektors. Wie genau er sich das vorstellt und welche anderen Themen wie angesprochen wurden, das hat Ruth Kirchner beobachtet.
Die Jahrestagung des Volkskongresses folgte auch diesmal wieder einer strengen Choreografie. In der großen Halle des Volkes zog unter Klängen einer Militärkapelle die politische Führung ein. Vorneweg Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Mitglieder des engen Führungszirkels der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt waren die einzigen in der großen Halle, die keinen Mund- und Nasenschutz trugen, im Gegensatz zu den rund 3000 handverlesenen Delegierten. In seinem Arbeitsbericht sorgte Premierminister Li Keqiang Ke Chiang dann für eine kleine Überraschung. Die wichtigsten Ziele für die Entwicklung in diesem Jahr: ein Wachstum von über 6%, 11 Millionen neue Jobs in den Städten, eine Arbeitslosenquote von etwa 5,5%. Dass Li ein konkretes Wachstumsziel nennen würde, damit hatte kaum einer gerechnet. Im letzten Jahr war auch die chinesische Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen, dann aber doch als einzige große Volkswirtschaft der Welt gewachsen um 2,3%. Dieses Jahr also über 6%. Manche Analysten rechnen sogar mit deutlich mehr. Aber, sagte Li, leicht wird das nicht. Das Coronavirus breitet sich weiter in der Welt aus. International wachsen Unsicherheit und Instabilität und die globale Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Auch deshalb und wegen des Handelskrieges mit den USA machte Li auch klar, China will im Technologiebereich unabhängiger vom Ausland werden, will mehr in Innovation investieren und stärker auf den heimischen Markt setzen. Nicht ganz so überraschend wie das konkrete Wachstumsziel, die Verteidigungsausgaben. Sie steigen laut Haushaltsplan in diesem Jahr um satte 6,8% gegenüber dem Vorjahr und damit schneller als der Gesamthaushalt. Und dann ist da Hongkong und die geplante Änderung des ohnehin begrenzten Wahlrechts in der Sonderverwaltungsregion. Premier Li hat sich dazu nicht geäußert, aber dem Volkskongress liegt ein Gesetzentwurf vor, der das Peking-treue Wahlkomitee in Hongkong deutlich stärken würde. Demnach würde das Komitee künftig nicht nur den Regierungschef oder die Regierungschefin der Sonderverwaltungsregion wählen, sondern auch die Kandidaten für das Hongkonger Parlament nominieren. Damit würde der Einfluss der demokratischen Opposition weiter zurückgedrängt.
Ruth Kirchner berichtete. Die Berlinale gab es dieses Mal ohne Publikum im Kino wegen Corona. Nur das Fachpublikum durfte die neuen Filme schauen. Der Goldene und der Silberne Bär wurden digital verliehen. Und wer den bekommen hat, sagt Anke Sternebock.
Obwohl die Filmproduktionen weltweit durch den Virus ausgebremst wurden, war es ein starker Jahrgang mit einer Menge beeindruckender und berührender Filme. In dieser Zeit der Krise setzen viele Filmemacher auf die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen, auf kleine, intime Geschichten. Zumindest den Goldenen Bären aber hat einer der schrillsten Filme dieses Festivaljahrgangs gewonnen, die vergnüglich böse Polit-Satire Bad Luck Banging and Loony Porn von Radu Jude. Die Geschichte einer Lehrerin, die sich vor einem Elterntribunal verteidigen muss, weil ihr privates Sexvideo im Netz kursiert, nimmt die rumänische Geschichte, Gesellschaft und Politik aufs Korn, thematisiert Rassismus, Homophobie, Sexismus, Antisemitismus, alles Themen, die auch über Rumänien hinauswirken. Der Preis für die beste Regie ging eher überraschend an das Debüt des Ungarn Dänisch Notch. Der Kriegsfilm Natural Light weist über die konkrete Kriegssituation hinaus und ist auch ein Film der leiseren Töne. Einer der großen Favoriten, der japanische Film Wheel of Fortune and Fantasy, wurde mit dem Silbernen Bären, dem großen Preis der Jury, ausgezeichnet. Einander fremde Menschen führen intime Gespräche über Liebe und Erotik. Allein durch die Intensität des Spiels und die Modulation der Sprache entsteht hier filmische Sinnlichkeit und subtile Kraft. Erstmals wurden dieses Jahr die Schauspielpreise geschlechtsunabhängig für Haupt- und Nebenrolle vergeben. Prompt haben zwei Frauen gewonnen. Lilla Kitzlinger, die den Film Forest, I See You Everywhere mit einer so starken, berührenden Szene eröffnete, dass man sie in den restlichen 6 Episoden schmerzlich vermisst, wurde für die beste Nebenrolle prämiert. Als Wissenschaftlerin, die die Beziehungsfähigkeit eines Roboters evaluieren soll.
Tom, ja?
Magst du es nicht, wenn man dir Komplimente macht?
Glaubst du an Gott?
Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte.
Und sich langsam verwirren und sogar verführen lässt, bekam Maren Eggert den Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin. In diesem Fall ist der Schauspielerbär auch eine Art Trostpreis für die kluge, komische und liebesphilosophische Science-Fiction-Geschichte »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Von den insgesamt 5 starken deutschen Filmen im Wettbewerb wurde ansonsten Maria Späths Langzeitdokumentation »Herr Bachmann und seine Klasse« über einen Lehrer und seine Integrationsklasse mit dem Silbernen Bärenpreis der Jury gewürdigt. Ungerechterweise leer ausgegangen ist die Kästner-Verfilmung »Fabian« von Dominik Graf. Ein Film, der auf kluge Weise eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart schlägt und dabei eine flirrende Liebesgeschichte erzählt.
Anke Sterneborg war das über die Gewinnerinnen und Gewinner der Berlinale. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau von Khaled Nahar, vorgetragen von Christina Pucciata.
Die Zeitungen kommentieren das Urteil zur Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz sowie die Politik Chinas. Zunächst geht es um die Coronavirus-Pandemie. Die Politiker haben sich zu viele Fehlleistungen geleistet, findet die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Inzwischen schält sich zu deutlich heraus, welche strukturellen und mentalen Defizite wir in Deutschland haben. Lähmende Bürokratie, mangelnde Entschlussfreude, die Unfähigkeit zum Pragmatismus, eine Vollkaskomentalität, unsere digitale Rückständigkeit. Die Bedeutung von Schnelltests sei schon vor einem Jahr klar gewesen, betont die Fuldaer Zeitung. Doch erst jetzt ist Bundesgesundheitsminister Spahn aufgewacht, um festzustellen, dass Massentestungen eine gewisse Logistik erfordern. Das Desaster schadet ihm nicht. Die Kanzlerin machte ihn diese Woche zum Leiter einer Testbeschaffungstaskforce. Derweil zeigt die Wirtschaft, wie es geht. Aldi, nicht Spahn, gibt die ersten Selbsttests aus. Peinlich. China ist als einzige große Volkswirtschaft 2020 trotz Pandemie gewachsen. Allerdings ende die propagierte Harmonie an den Grenzen der Volksrepublik, kommentiert die Volksstimme aus Magdeburg. In Hongkong kommt nach dem Sicherheitsgesetz nun die Wahlreform. Peking verschafft sich noch mehr Einfluss auf die Besetzung von Parlament und Führung der Sonderzone. Die Demokratie wird zügig abgewickelt, der Volkskongress nickt das ab. Jeder, der gegen die Volksrepublik aufbegehrt, muss damit rechnen, hinter Gittern zu landen, wie jetzt schon Demokratieaktivisten. Die AfD darf bis zum Abschluss eines Eilverfahrens nicht vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtfall Rechtsextremismus eingestuft und beobachtet werden. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen stellt dazu klar: Das Schlüsselwort der Kölner Gerichtsentscheidung gegen die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall lautet vorübergehend. Das Gericht ist der Ansicht, dass das Bundesamt seine eigene Zusage gebrochen hat, in der Sache stillzuhalten. Es wurde also kein Urteil über die politische Einordnung der Partei gefällt, sondern es erging ein Beschluss über eine Formalie. Aus Sicht der Passauer Neuen Presse ist die Entscheidung dagegen eine Steilvorlage für die AfD. Sie kann sich als verfolgte Unschuld inszenieren und nutzt diese Gelegenheit auch weidlich aus. Eine Katastrophe ist das schon deshalb, weil dadurch in den Hintergrund tritt, dass die AfD völlig zu Recht unter dem Verdacht rechtsextremistischer Umtriebe steht. Ihr doppeltes Spiel zwischen konservativer Fassade und völkischer Agenda unterliegt keinem Zweifel. Der kapitale Fehler des Verfassungsschutzes verschafft der AfD nun einen unverdienten Triumph.
Soweit die Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahar und gelesen von Christina Pucciata. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode, wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend und kommen Sie gut durch die Nacht.